Es freut mich, hier sein zu dürfen und ich freue mich, dieser Herausforderung zu stellen. Es wird spannend. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, der Bibeltext heute erinnert mich an eine Situation aus meiner Jugend. Und sie hat sich so ungefähr zugetragen. Wenn aber der Sportlehrer kommen wird in seiner Pünktlichkeit, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seines Lehrerseins und alle Schüler werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Da wird dann der Lehrer sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Sportlichen eurer Leistung, bekommt die Möglichkeit, ein schönes Turnier zu spielen, das ich für euch heute vorbereitet habe. Und dann wird er auch zu denen sagen zu seiner Linken, geht weg, ihr Unsportlichen, nach da hinten und übt erst einmal richtig, bevor ihr überhaupt mitspielen dürft. Ich muss ehrlich sagen, im Sportunterricht, ich gehörte zu den Linken. Ich war keine Sportskanone und es war schon kein schönes Gefühl, zu den Schlechten zu gehören und nicht bei diesem spaßigen Turnier mitspielen zu dürfen. Im heutigen Bibeltext geht es auch um eine Aufteilung. Aber im Gegensatz zum Sportunterricht ist sie viel dramatischer. Wir haben den Text gerade von Tobias gehört. Diese Verse aus dem Matthäusevangelium sind der letzte Teil der letzten großen Rede, die Jesus im Matthäusevangelium hält. Und in dieser Rede geht es um die Zukunft der Welt und um das Kommen des Menschensohns. Und in diesem Teil der Rede sagt Jesus kurz gesagt, es wird ein Gericht geben, wenn der Menschensohn kommt. Und gerichtet werden dann alle Völker, je nachdem, wie sie einem Bedürftigen geholfen haben oder auch nicht. Und wer geholfen hat, bekommt das ewige Leben, Vers 46, und er darf in das Reich des Vaters, Vers 34. Und wer nicht geholfen hat, der bekommt die ewige Strafe, in Vers 46, und muss in das ewige Feuer gehen, Vers 41. Und wenn man jetzt diesen Text nur für sich nimmt, ohne andere biblischen Texte und ohne ein eigenes Vorverständnis, was man von Gericht Gottes hat, dann heißt es in dem Text, dass sich das Leben und die Strafe daran entscheidet, ob man einem Menschen in Not hilft oder nicht. Einer der ersten Bibelverse, die ich auswendig gelernt habe, spricht in eine andere Richtung. In dem Bibelvers heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, dass jeder, der an ihn glaube, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Johannes 3, Vers 16. An den Sohn Gottes glauben und man ist gerettet. Hier in dem Vers steht nichts davon, dass man kleiden muss, dass man füttern muss oder besuchen. Und jetzt? Vielleicht kann es eine Hilfe sein, wenn wir diesen Text etwas genauer anschauen und vor allem auch einzelne Elemente im Text, um zu sehen, in welchem Zusammenhang werden sie hier gesagt und auf welchem Vorverständnis bauen die hier auf. Der Text fängt in Vers 31 mit Folgendem an. Wenn der Menschensohn kommen wird, im Alten Testament wird darauf gehofft, dass es eines Tages Gott sein Reich auf die Erde aufbauen wird, durch seinen Messias. Und wenn Gott sein Reich auf der Erde aufgebaut hat, dann wird Gottes Wille überall auf der Erde befolgt werden. Und in diesem Reich wird Gott als König herrschen. Und bis dieser Tag anbricht, sagten die Propheten und die Schreiber im Alten Testament, ist das Reich von Gott noch im Himmel. Denn der Himmel, das war im Alten Testament alles, was über der Erdoberfläche ist. Das heißt, es war einerseits das große Blaue, was man sieht, wenn man nach oben schaut, aber als Himmel wurde auch die Luft bezeichnet, die uns umgibt. Das heißt, der Himmel ist überall um uns herum und er ist hoch erhaben über uns. Und man sagte, genau so ist Gott. Gott ist überall um uns herum und gleichzeitig ist er hoch erhaben über die Menschen. Und deswegen ist Himmel und Gott, das passt sehr gut zusammen. Gott ist wie der Himmel. Aber es war nicht nur ein anderes Wort für Gott, sondern man sagt, da wo Gott wohnt, da ist es wie Gott. Und deswegen ist der Himmel Gottes Wohnort. Im Himmel wohnt Gott. Und ein schöner Vers, der sagt, dass der Himmel Gottes Wohnung ist, steht in Jesaja 63, Vers 15. Dort sagt Jesaja, blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte deine Heiligkeit und deiner Majestät. Und man sagte, das Reich des Himmels, das ist das Reich Gottes. Denn dort herrscht auch der uneingeschränkte Wille Gottes. Bevor Jesus diese Rede von der Zukunft der Welt gehalten hat, hat er etwas anderes noch gesagt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17, Vers 21. Denn sein ganzes Wirken und sein ganzes Reden sollte zeigen, mit mir als Jesus hat das Reich Gottes angefangen, auf der Erde zu wirken. Wir haben es vorhin gesungen. In dem ersten Lied, da hieß es, ein Stück vom Himmel hier auf Erden in Jesus Christus, Gottes Sohn. Und das war das Wichtigste von Jesus' Botschaft. Jetzt fängt das Reich Gottes an. Und eines Tages wird das Reich Gottes hier auf der Erde vollendet sein. Und dann wird das Reich des Himmels vollständig auch das Reich der Erde sein. Und das lesen wir in Offenbarung 21. Dort heißt es, Gott wird bei den Menschen wohnen. Und das Besondere ist, wenn Gott bei den Menschen wohnt, dann sind wir in Gottes Reich eng mit Gott verbunden. Mit Gott, der das Leben ist und das Leben schenkt. Das heißt, wir dürfen intensiv erfahren, was es heißt zu leben. Das ist ein Leben in vollem Ausmaß, ein Leben, in dem der Tod keinen Platz mehr hat. Und spannend ist, das griechische Wort, was hier für intensiv steht, das heißt Äon. Und Äon bezeichnet aber auch einen Zeitabschnitt oder ein Zeitalter. Aber Äon kann auch heißen, dass es um einen Moment, eine Erfahrung geht, in der man jedes Zeitgefühl verliert. Wie kann man so eine Erfahrung am besten beschreiben? Zum Beispiel, wenn der Pastor eine lange Predigt hält. Und für die einen ist es so interessant, dass sie das Gefühl haben, die Zeit fliegt nur dahin. Und für die anderen ist die Predigt so langweilig, dass sie das Gefühl haben, die Zeit vergeht gar nicht. Und wir haben ein Wort im Deutschen, das das gut bezeichnet. Das dauert ja heute wieder ewig. Und das ist, was mit dem Wort Äon gemeint ist, was hier steht. Und deshalb spricht man auch hier im Zusammenhang vom Reich Gottes vom ewigen Leben. Denn es ist ein Leben, das so intensiv ist, dass Zeit keine Rolle mehr spielt. Und deshalb kann Jesus hier auch ohne Probleme in dem Text, wenn er vom Reich des Vaters in Vers 34 spricht, vom ewigen Leben in Vers 46 sprechen und kann das gleichsetzen. Und dann, wenn Gottes Reich aufgerichtet ist, dann wird der Wille Gottes überall herrschen. Und was ist Gottes Wille? Gottes Wille ist Frieden. Ein Frieden ohne Leid, ohne Schmerzen und Tod, wie es in Offenbarung 21 so schön heißt. Und Jesus hat durch sein Kommen das Reich Gottes jetzt schon auf die Welt gebracht. Und jetzt schon können wir ein Teil dieser neuen Wirklichkeit werden. Das ist ein bisschen so, wie wenn ein großes Konzert angesagt wird. Und jetzt kann man sich schon die CD von der Band kaufen und man hat irgendwie die Möglichkeit, auch jetzt schon beim Proben zuzuhören. Und man kann jetzt schon die Texte auswendig lernen. Und so fängt das Konzert auch schon zu Hause an. Aber so richtig geht das Konzert erst dann los, wenn dann der richtige Tag vom Konzert da ist. Aber ein bisschen kann man schon erspüren, was es heißt. Und jetzt können wir schon Teil von Gottes Reich sein. Und das steht hinter der ganzen Botschaft von Jesus. Von dem, was Jesus zu den Menschen seiner Zeit gesagt hat und auch zu uns heute sagt. Wenn jetzt der Menschensohn kommt und Gottes Reich aufrichtet, dann werden alle Völker vor ihm versammelt werden. Vers 32. So geht es im Text weiter. Und auch im Alten Testament sprach man davon, dass an dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft auf der Welt aufrichten wird, dann wird sein Reich alle Völker und die ganze Welt umspannen. Dann soll Gottes Wille des Friedens für alle Völker erfahrbar sein. Und ein ganzes Kapitel, das das schön zeigt, ist Jesaja 49. Und dieser große Friede, dieser Shalom, das ist der Wille Gottes für die Menschheit. Und im Alten Testament hat man gesagt, dass dieser Friede, den Gott für alle bereithält, dass er nur möglich ist durch Gottes Gerechtigkeit. Und das Spannende ist, wenn Gott von Gerechtigkeit spricht, dann geht es um Beziehung. Dann stellt sich nämlich die Frage, was braucht es in dem ganzen Zusammensein, damit alle daran beteiligt sein können? Denn dann ist erst der Frieden möglich. Das heißt, mit dem Verständnis von Gerechtigkeit, der darauf auszielt, dass möglichst viele daran beteiligt sein können, wäre für eine Schulklasse nicht die Frage, wie bekommt der Störenfried seine gerechte Strafe, sondern was braucht es, damit der Störenfried Teil einer guten Klassengemeinschaft sein kann. Und weil es hier bei Gerechtigkeit Gottes um Beteiligung geht, haben gerade die durch Umstände, für die sie nichts können, wie zum Beispiel Armut, und dadurch aus der Gemeinschaft rausfallen, einen ganz besonderen Stellenwert bei Gott in seiner Gerechtigkeit. Und das zeigt sich in Gottes Barmherzigkeit. Wenn jetzt diese Gerechtigkeit ins Ungleichgewicht geht, dann ist der Friede gefährdet. Und wenn der Friede gefährdet ist, weil das ist, was Gott will, dann geht Gott ins Gericht und die Konsequenzen dieses Unfriedens müssen getragen werden. Wenn jetzt Jesus in Vers 32 spricht und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, dann haben seine Zuhörer genau das im Hinterkopf, dass Gott irgendwann seinen Frieden und seine Gerechtigkeit bei allen Völkern durch ein Gericht wiederherstellen möchte. Also nicht nur beim Volk Israel, sondern bei allen Völkern, die es je gab. Das heißt auch bei den Deutschen, bei den Niederländern oder bei den Kenianern. Ob es mich dann als Deutsch-Niederländer, der in Kenia aufgewachsen ist, dreimal trifft, das bleibt offen. Jesus greift dieses Gerichtsverständnis im Alten Testament in seiner Botschaft auf. Und Jesus hat dieses Anliegen, Gottes Frieden und seine Gerechtigkeit auf der Erde wiederherzustellen. Denn genau das geschieht im Reich Gottes, das er bringt. Und eine wichtige Sache, wenn es um Gerechtigkeit geht, sind die Taten der einzelnen Menschen. Und das hat er vor seiner Rede schon in Matthäus 16, Vers 27 angekündigt. Dort sagt Jesus, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und jetzt, in seiner Rede, führt er aus, was diese Taten sind. Es geht vor allem um die Taten den Notleidenden gegenüber, denen, die aus der Gerechtigkeit herausfallen. Und in der Rede werden als Beispiel die Hungrigen, die Durstigen, die Fremden, die Nackten, die Kranken und die Gefangenen aufgezählt. Vers 35 bis 36. Und das ist eine Liste, die gern ergänzt werden kann. Und wer sich um diese Menschen kümmert, die herausfallen, so wie Jesus getan hat, der darf Teil des Reich Gottes sein, das Jesus bringt. Aber wer ihnen gegenüber hartherzig ist, den wird hier im Bibeltext gesagt, geht weg in das ewige Feuer. Und wenn Jesus vom ewigen Feuer spricht, dann spricht er von der Hölle. Was ist denn die Hölle genau, habe ich mich bei der Vorbereitung gefragt, und ich wollte mal wirklich intensiv nachschauen, was es damit auf sich hat. Und spannend ist, dass im gesamten Alten Testament nicht von der Hölle gesprochen wird. Das, was nur ansatzweise und ein bisschen in die Richtung dessen kommt, was man unter Hölle versteht, ist das Totenreich. Das heißt Sheol auf Hebräisch. Und Sheol, das ist im Hebräischen ein düsterer und trostloser Ort, an dem dann die Toten hinkommen, nachdem sie gestorben sind. Und eine Person im Alten Testament, die sehr viel von diesem Totenreich spricht, ist Hiob. Und ein Beispiel lese ich jetzt aus Hiob 10, Vers 21 bis 22, wo er dieses Totenreich beschreibt. Da sagt er dann, ehe denn ich hingehe und komme nicht zurück ins Land der Finsternis und des Dunkelns, ins Land, wo es stockfinster ist und dunkel ohne alle Ordnung. Und wenn es hell wird, so ist es immer noch Finsternis. Das ist ein Ort, ein trostloser Ort der Dunkelheit. Ein bisschen kann man sich vorstellen, wie wenn man nachts unterwegs ist und es ist ein sehr dichter Nebel und die Katze ist gerade gestorben. Oder jemand, den man sehr lieb hat. Und so kann man das Gefühl beschreiben, das mit dem Totenreich verbunden wird. Und wenn im Neuen Testament vom Totenreich gesprochen wird, dann meint man genau das Totenreich, das auch im Alten Testament gemeint ist. Und wenn man genau hinschaut, wird im Neuen Testament genau zwischen Totenreich und Hölle unterschieden. Von der Hölle spricht nämlich fast nur Jesus. Und das griechische Wort Hölle, Gehenna, heißt auf Deutsch Himmontal. Und das Himmontal ist ein Tal ganz in der Nähe von Jerusalem, das einen zweifelhaften Ruf hat. In 2. Könige 23, Vers 10 können wir lesen, dass in diesem Himmontal im Volk Israel Kinder verbrannt worden sind. Menschen haben in Verzweiflung ihre eigenen Kinder geopfert, um damit zu hoffen, ihre Situation zu verbessern, dem sogenannten Gott Moloch. Und daher auch der Ruf dieses Tals. Und daher ist es auch passend, dass man sagt, ein Tal, in dem so schreckliche Dinge passiert sind, dass dann Jeremia in Jeremia 19 sagt, dass dieses Tal der Ort des Gerichts sein wird. Zur Zeit von Jesus war das Himmontal die Müllkippe Jerusalems. Wahrscheinlich, weil man diesen Ort gemieden hat und nicht zu diesem Ort hin wollte. Jeder hat dort seinen Müll hingebracht und der Müll wurde dort verbrannt. Und wilde Tiere haben sich dann über die Essensreste hergemacht und haben laut an den Knochen genagt. Und die Geräusche der Tiere hat man als Heulen und Zähneknirschen bezeichnet. Es war also ein Tal, in dem ganz viele Feuer brannten, in dem Feuer schwelten, und von oben sah dieses Tal aus wie ein Feuersee. Und damit ist die Vorstellung des Feuersees eng mit der Hölle verbunden. Und wenn also Jesus in seinen Reden von der Hölle, vom Feuersee oder Heulen und Zähneknirschen spricht, dann haben seine Zuhörer genau dieses Tal im Hinterkopf. Ein Tal des Gerichts. Und das ist das, was man mit Hölle verbindet, was man damals mit Hölle verbunden hat. Und in unserem Text wird im Zusammenhang mit diesem Feuer in Vers 46 gesagt, diese werden hingehen zur ewigen Strafe. Hier steht wieder dieses Wort ewig, Äon. Und hier ist es spannend, weil da ändert sich ganz viel, wie man dieses Wort Äon übersetzt. Übersetzt man es als ewig, ohne Ende, als einen bestimmten Zeitabschnitt oder als eine intensive Erfahrung, die die Zeit überstreitet. Wenn hier also ewige Strafe steht, dann kann das bedeuten, dass es eine Strafe ist, die nie aufhören wird. Aber Äon kann auch heißen, dass es eine Strafe ist, die nur für eine bestimmte Zeit angesetzt ist. Weil Äon auch immer einen festen Zeitabschnitt meint. Oder Äon kann auch heißen, dass es eine Strafe ist, die so intensiv ist, dass man das Zeitgefühl verliert. Beim Vorbereiten ist noch was Spannendes hinzugekommen und das hat mir in dem Zusammenhang mit dem Vers eine wichtige Erkenntnis gegeben. Nämlich, dass die Strafe nicht ewig sein wird, dafür spricht nämlich auch das griechische Wort, das hier für Strafe steht, Kolasis. Und das Wort Kolasis kommt aus der Gartenarbeit und es heißt wortwörtlich übersetzt zurechtschneiden. Und zwar zurechtschneiden, damit wer etwas wieder wachsen kann. Es geht also bei Kolasis, bei dem Wort von Strafe, um eine Strafe, die dazu führen soll, dass sich wieder etwas verbessert. Und das passt auch zum Verständnis von Gericht und Strafe, wie das Verständnis von Strafe im Alten Testament ist, auf das Jesus auch aufbaut. Denn Strafe im Alten Testament war die Folge des Gerichts. Und Strafe hatte immer das Ziel, dass das Volk wieder zu Gottes Gerechtigkeit und wieder zu Gottes Frieden und wieder zu Gott zurückfindet. Und Strafe war im Alten Testament immer zeitlich begrenzt. Und wenn man jetzt diese Übersetzung nimmt, dann heißt es in unserem Text, dass diejenigen, die den Notleidenden nicht geholfen haben, im Ort der Gericht und Strafe sind. Aber von dem Wort her und vom Zusammenhang mit dem Alten Testament kann man es als begrenzte Strafe sehen, die dazu dienen soll, dass es sich der Mensch wieder bessert. So viel zur ewigen Strafe. Wenn wir jetzt den gesamten Text auf uns wirken lassen, dann geht es mir zumindest so, dass es Situationen gibt, wo ich wie einer auf der rechten Seite gehandelt habe, wo ich Menschen gekleidet habe, wo ich Hungrigen Brot gegeben habe, wo ich Kranke besucht habe, wo ich gesehen habe, da ist jemand, der leidet Not. Und da sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Aber es gibt genauso ganz viele Situationen in meinem Leben, wo ich genau weiß, da habe ich wie jemand auf der linken Seite gehandelt. Da habe ich weggesehen, als jemand Hilfe braucht. Und da hat Jesus gesagt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und in dem Zusammenhang ist es spannend, ein Gericht hinzuzunehmen, von dem im Johannesevangelium gesprochen wird. Johannes 3, die Verse 19 bis 21. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan sind. In dem Verständnis von Weltgericht, das hier, von dem Jesus hier im Johannesevangelium spricht, gibt es einen Tag, an dem alle unsere Taten und Untaten ans Licht kommen. Und die Taten, das sagt er im Johannesevangelium, die guten, die getan werden, die sind in Gott getan. Und die werden von Gott gewürdigt, in seinem Reich, im ewigen Leben aufbewahrt. Das heißt, wir haben uns jetzt schon für Gottes Reich eingesetzt und zur Besserung der Welt beigetragen. Und die bösen Taten werden im Feuer vergehen. Das heißt, Wunden, die wir zugefügt haben, werden am Tag des Gerichts aufgedeckt und geheilt. Und darin ist auch die Zusage enthalten, Wunden, die uns zugefügt worden sind, werden am Tag des Gerichts aufgedeckt und geheilt. Und mit dem Hintergrund kann das Weltgericht auch etwas Heilsames in sich haben. An dem Tag wird Heilung im Vordergrund stehen. Und dann kann das Weltgericht, so wie Martin Luther gesagt hat, ein schöner Tag der Hoffnung sein. Wer jetzt Teil von Gottes Reich ist, ist Teil von Gottes Frieden. Und wer Teil von Gottes Frieden ist, ist Teil von Gottes Gerechtigkeit. Und weil sich die Gerechtigkeit vor allem bei denen zeigt, die aus einer Gemeinschaft herausfallen, ist wer Teil von Gottes Gerechtigkeit ist, Teil von Gottes Barmherzigkeit. Und das geschieht überall da, wo Menschen sich genau für das alles einsetzen und sich von Gott berühren lassen. Gott bewirkt, dass Frieden und Gerechtigkeit wiederhergestellt werden, dass Menschen wieder Teil des Lebens werden, dass Menschen wieder heil werden. Und so, auf die Art und Weise, wirkt Gottes Reich jetzt schon. Denn das Reich Gottes ist in Jesus jetzt schon da. Denn jetzt leben Menschen in Ungerechtigkeit und Not. Und die Frage, die dahinter ist, was kann man dazu beitragen, dass Menschen ein Stück weit die Gerechtigkeit von Gottes Reich erfahren können? Was kann man zum Wohle der Menschen tun, das auch im Himmel Bestand hat, das dort weitergehen wird? Ganz konkret, wenn wir in die Offenbarung gucken, gibt es dort Ströme des lebendigen Wassers, die für alle Menschen sind. Und man kann es so sehen, dass im Himmel alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben werden und niemand muss mehr Durst leiden. Und die Frage dahinter ist, was kann man jetzt schon tun, damit das, was im Himmel ist, ein Stück weit schon Realität auf der Erde wird? Wenn Jesus gesprochen hat, hat er oft sich auf das Jetzt bezogen. Und damit, auch wenn er vom Weltgericht in der Zukunft spricht, fordert er auch zum Handeln in der Gegenwart auf. Er möchte, dass jetzt ein Schritt auf Benachteiligte zugegangen wird. Und indem man einen Schritt geht, ist man Teil des Gerichtes, das eine Besserung der Welt und eine Wiederherstellung des Friedens zum Ziel hat. Und dahinter steht, wer das jetzt tut, der erfährt intensiv, wie das Leben ist, das Gott gedacht hat. Das ewige Leben. So viel zur Rede von Jesus. Und eine Frage am Ende ist, wie passt diese Rede vom Gericht zu dem Vers am Anfang? Durch Rettung aus Glauben, von dem Johannes spricht, aber auch Paulus. Und spannend ist, dass Paulus sich in einer Linie mit Jesus dort sieht. Denn in Römer 2, Vers 5 bis 6, da schreibt er genau von dem Gericht, von dem Jesus hier spricht. Da sagt er nämlich, spricht er von dem Tag der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jedem geben wird nach seinen Werken. Da ist Paulus also ganz bei Jesus. Aber Paulus hat hier noch eine wichtige Erkenntnis. die bei Jesus nur implizit in seinen Reden vorkommt. Und zwar, egal was man tut mit den eigenen Werken, werden wir es nie schaffen, die Gerechtigkeit der ganzen Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und egal was wir tun, wir werden es nie schaffen, weil wir nie diesen vollständigen Einsatz für den Frieden aus uns selber herausbringen können. Werden wir es nie schaffen, unsere Beziehung zu Gott ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, Paulus hat festgestellt, die eigenen Werke können am Ende das Ziel nicht erreichen. Und deswegen ist für Paulus hier ganz arg entscheidend das, was Jesus getan hat. Denn das hat das Ziel erreicht. Durch Jesus' Tod wird die zerstörte Beziehung zu Gott und den Menschen und innerhalb der Menschen wiederhergestellt. Wir als Menschen werden das vollkommene Reich Gottes nie herstellen können. Aber Gott macht es möglich. Und sein Reich ist dann der Ort, an dem dieser Wille Gottes geschehen wird. Und dann, das wird dann sein, wenn überall Frieden herrscht. Dann, wenn die Gemeinschaft vollständig intakt ist. Mit allen Menschen und mit Gott. Und das ist das Besondere. Das heißt, jetzt können wir nur ein Stück weit dazu beitragen, dass es mehr Gerechtigkeit gibt. Aber dass es eine wirkliche, vollständige Gerechtigkeit und den vollständigen Frieden gibt, das ist nur möglich durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Was wird jetzt wohl in Zukunft sein? Wie wird es sein, wenn der Menschensohn kommt und das Gericht spricht? Ein bisschen bleibt es Spekulation, weil es ja noch nicht eingetreten ist. Aber ich möchte darauf vertrauen, dass Gott souverän handeln wird. Dass Gott, der alle Macht hat, das Richtige tun wird. Und ich hoffe darauf, dass derjenige, der in Liebe zur Erlösung der Welt gekommen ist, der ist auch derjenige, der das Gericht sprechen wird. Und das macht mir Mut. Wir haben es vorhin gesungen, wo alle Liebe dieser Welt mich überströmt und mich sicher hält. Und darauf möchte ich vertrauen, dass er in seiner Liebe das Richtige tun wird. Wo ich sicher sein kann und wo ich ganz fest bei Jesus bin, ist mit dem Gebet oder mit der Zeile, die im Vater unser ist. Dein Reich komme. Und damit meine ich das jetzt. Dein Reich komme jetzt, das heißt, dass ich mich jetzt von Gott gebrauchen lasse, Frieden zu bringen. Und dass ich darauf vertraue, dass Gott selbst den Frieden in diese Welt bringt. Und mit dein Reich komme meine ich auch die Zukunft. Dass eines Tages Gottes Reich überall in der Welt sichtbar sein wird, in dem überall Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Also, dein Reich komme, jetzt und in der Zukunft. Amen.